Wir sind mitten im Jakobusbrief hin, haben vor zwei Wochen miteinander das Herz angeschaut und geschaut, was da alles drin ist. Und eigentlich, wie es das Lied schon aufgenommen hat, gemerkt, Gott will Frieden mit uns. Gott will eine Freundschaft mit uns. Und zu merken, dass wir oft selber dem im Weg stehen. Genau, jetzt glaube ich, dürfte die Adler vorher noch. Nicht? Die sind da. Also, die Adler sind heute da. Super. Dann habt ihr das Herz verpasst letztes Mal. Aber unser Herz ist manchmal wirklich einfach voll mit Sachen, die uns mehr zum Feind machen, wie der Jakobus sagt, statt zu einem Freund Gottes. Da, wo Menschen sich über andere erheben. Und eigentlich ist es erstaunlich, die Gemeinde, die Jakobus innen schreibt, ist in Verfolgung. Sie steht unter Druck. Und statt dass sie eigentlich zueinander schauen, einander ermutigen, passiert eigentlich gerade das andere. Sie übervorteilen einander, sie schnurren böse hintereinander herum. Jeder will schauen, dass er nicht zu kurz kommt. Und für sein eigenes Unglück ist immer der andere verantwortlich. Der andere ist verantwortlich, dass meine Bedürfnisse nicht befriedigt werden. Der andere ist schuld, wenn ich nicht ins Ziel komme. Auch für die eigene Lehre ist der andere schuld. Und ich merke, es ist so einfach. Ich merke, es geht mir manchmal schon so. Es ist so einfach, möglichst einen anderen zu suchen, der schuld ist. Und in einer Gemeinde ist es noch viel einfacher. Da ist zumindest 99 oder über 100 andere, die kannst sagen, ja, aber wegen dem habe ich mich heute Morgen so mies gefühlt. Wegen dem konnte ich nicht zuhören. Wegen dem habe ich nichts mitgenommen. Und wenn du nichts mitgekommen hast, kannst du immer noch den da vorne sagen und sagen, der hat heute Morgen einfach geredet. Es war nicht zum Zuhören. Also irgendeiner ist immer die Schuld. Ich merke es in meinem eigenen Leben. Ich war letzte Woche in einer Sitzung, wo wir diverse Sachen für die Allianz am Vorbereiten waren. Und etwas ist noch nicht so gut gelaufen, wie es könnte. Und ich dachte, ja, ist jetzt das mein Fehler? Aber ich habe sofort gesagt, wisst ihr, der andere, der hat seine Büte noch nicht gemacht, darum sind wir dort noch nicht so weit. Ich habe gemerkt, ja, Frank, du könntest schon sagen, du hättest ja auch noch nachfragen können. Aber wie schnell sind wir drinnen, zu sagen, ich bin nicht schuld? Sicher nicht. Es gibt noch Haufen andere, die sicher den Fehler gemacht haben. Statt können, Verantwortung zu übernehmen und zu merken, was ist das für eine Haltung in mir? Was ist in meinem Herz in? Und ich habe gemerkt, so der Gedanke, ja, andere könnten mich vielleicht nicht mehr gern haben. Oder andere könnten irgendwo falsch über mich denken. Also schaust, dass sie möglichst über andere falsch denken. Und das sind so Sachen, die in unserem Herzen sind. Und wo ich merke, durch den Alltag zu gehen, sich von Gottes Geist aufzuzeigen, was ist in meinem Herz? Was lässt mich manchmal Streit und Missgunst und Ärger produzieren? Und das ist das, auf das, was uns der Jakobus aufmerksam macht. Wir hatten das letzte Mal verschiedene Punkte gehabt, was Wurzeln sein können in unserem Herz. Stolz, vielleicht auch verletzter Stolz, Neid, Geltungssucht, Verletzung, Unzufriedenheit. Manchmal aber auch Minderwert, dass wir das Gefühl haben, ja, ich bin schon nichts und jetzt machen wir die auch noch gerade zur Schnecke. Vielleicht auch Konkurrenzdenken. Es gibt so viele Sachen, die in unserem Herz tief innen sind und uns einen Streit vom Zaun reissen. Und der Jakobus sagt deutlich, Leute, die Folge von dem, wenn ihr das nicht angeht, wenn ihr euer Herz nicht aufräumt, wenn ihr nicht parat seid, herzuschauen und vielleicht den Stolz oder vielleicht die Angst vor Ablehnung, wenn ihr die nicht angeht, dann werden der Streit haben untereinander. Aber das Problem liegt viel tiefer. Und er sagt sogar, wenn das in euren Herzen ist, dann könnt ihr nicht so leben, wie es Gott will. Dann seid ihr nicht mehr Freunde, sondern dann seid ihr Feinde von Gott. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es dir das letzte Mal gegangen ist, aber mir sind gewisse Sachen wirklich neu bewusst worden, aber jetzt sogar das Erlebnis, das ich erzählt habe, muss ich sagen, okay, da ist vielleicht etwas in meinem Herz. Und wenn ich es nicht angehe, dann bin ich einer, der Streit anzettelt, auch wenn ich es gar nicht will. Und dort wirklich um Vergebung zu bitten und dem Jesus zu sagen, Jesus, es tut mir leid, es war falsch. Aber nicht nur Buße, sondern zu sagen, reisst du das aus, hat mein Leben nicht mehr zu bestimmen. Ich glaube auch, der Empfänger vom Jakobusbrief ist wahrscheinlich das recht eingefahren. Zu wissen, mein Herz ist eigentlich die Wurzel von all dem, was wir hier erleben untereinander. Was wir hier in dieser Gemeinde dann zumal haben erfahren. Und das kann recht frustrierend sein, aber der Jakobus führt uns eigentlich einen Weg, wo wir die Wurzeln angehen wollen. Zurück zu einer Freundschaft mit Gott. Zurück zu einer Freundschaft mit Gott, der sich sehnt nach uns und sagt, ich möchte euch nachkommen, aber räumt auf, was in deinem Herz falsch ist, was eigentlich das Leben in mir blockiert. In dieser Woche habe ich eine interessante Geschichte gelesen, die eigentlich das in einer guten Art und Weise aufnimmt. Es ist ein alter Christ und er hat erzählt, in meinem Leben habe ich den Eindruck, es sind wie zwei Hunde, die miteinander kämpfen. Ein Schwarzer, der mich zum Bösen verleiten will. Und ein Weisser, der mich zum Guten führen will. Und er sagt, die Hunde kämpfen dauernd miteinander. Und nachher ist ein anderer Christ gekommen und hat ihn gefragt, ja, und welcher gewinnt? Und er sagt, es kommt ganz darauf ab. Den ich mehr füttere. Und das ist eigentlich gleich, wir können das so gleich machen hier mit unserem Herz, mit all diesen Sachen, die uns die Welt gibt. Wir können das Herz futtern, aber wir können vielleicht auch noch von diesen Sachen, aber ja, das wäre jetzt doch auch noch, ja, das Recht habe ich ja wirklich auch und überhaupt. Und wir füllen unser Herz mit verschiedenen Sachen. Und das ist wie die Geschichte mit dem, was ich mein Herz fülle. Das wird gewinnen in meinem Leben. Das wird mein Leben prägen, mein Leben auch bestimmen, ob ich ein Freund oder ein Feind von Gott bin. Wir haben schon vor einer Woche gespürt, wie wichtig es dem Jakobus ist, dass hier die Gemeinde weiterkommt. Du sagst, bleibt nicht bei dem stehen und er fährt weiter. Und ich möchte mit euch die Verse 6 bis 12 aus dem Jakobus 4 lesen. Und nachher entlang der Versen einen Weg entdecken, den uns der Jakobus aufzeigt, für wirklich wieder dürfen in die Freundschaft mit Gott zu kommen. Jakobus 4, 6 bis 12. Er gibt aber größere Gnade. Deshalb spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Unterwerft euch nun Gott. Widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Fühlt euer Elend und trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Redet nichts Übles gegeneinander, Brüder. Wer gegen einen Bruder Übles redet oder seinen Bruder richtet, redet Übles gegen das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtet, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu retten und zu verderben vermag. Du aber, wer bist du, dass du deinen Nächsten richtest? Der Jakobus zeigt für mich eigentlich hier einen Weg wieder zurück in die Freundschaft mit Gott. Jakobus sagt, es gibt etwas, das grösser ist als unser Fehlverhalten, als unsere Sünde, als unser Danebenliegen. Es ist Gottes Gnade. Eigentlich so mit dem Ersten, wo er sagt, es gibt aber grössere Gnade. Rollt er für mich wie der rote Teppich aus. Und sagt, Leute, da ist ein Gott, der uns in Gnade wieder empfangen will. Da ist ein Gott, der die Arme weit offen hat und sagt, komm, komm zu mir. Lebe in dem, was ich für dein Leben gedacht habe. Wir werden so im Abendmahl heute, im Anschluss der Predigt feiern. Das ist Gnade. Jesus ist ans Kreuz gegangen, damit wir ein neues Leben dürfen haben, damit wir neu dürfen zu Gott kommen. Und egal, vielleicht, was er dir auch in der letzten Predigt aufgezeigt hat. Egal, was dir vielleicht auch heute Morgen bewusst wird. Du musst dich nicht verstecken, sondern du darfst kommen. Er rollt dir den roten Teppich auf und sagt, für dich bin ich gestorben. Für dich bin ich ins Kreuz gegangen. Dass du nicht so musst bleiben, wie du bist, sondern dass du ein Herz haben im Bild gesprochen von dieser Geschichte, die der Weisshund gewinnt. Ein Herz, das nicht erfüllen darf, ein Herz, das nicht zu Streit führt, sondern ein Herz, das zu Frieden führt. In der Gemeinde, aber auch im Arbeitsplatz, in deiner Familie. Der Jakobus zeigt uns einen Weg, wie wir wieder neu einen Zugang haben zu Gott. Und wichtig ist vielleicht im Ganzen, wir können ja jetzt sagen, ja Frank, du redest zu den Falschen. Die Sünder sind verrissen. Nein, der Jakobus redet zu uns. Er hat zu den Christen geredet. Er hat zu den Menschen geredet, die mit Gott unterwegs waren. Und hier in diesem Text lesen wir nie, dass wir uns zu Christus in diesem Sinne bekehren, sondern es geht letztendlich nachher um ein Zurückkommen in die Freundschaft mit Gott. Und so sind auch wir angesprochen. Und das Erste, was uns hier gezeigt wird, kannst du mir auf PowerPoint gehen. Gott sehnt sich nach einer Freundschaft, zurück zu Gott, zur Freundschaft mit Gott. Und das durch ein demütiges und gehorsames Herz. Das ist das Erste, was der Jakobus uns einlädt. Und interessant, ich habe versucht, hier die beiden Welten darzustellen. Das irdische Reich und das, was von Gott her kommt in unser Leben hinein. Und wir stehen hier oft in einem Kampf inne. Die beiden Reiche kämpfen gegeneinander. Und hier, was uns zuerst gesagt wird, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt er Gnade. Demut ist gefragt. Und Demut ist eine Tür, wo man sich dazu bücken muss. Da kannst du nicht hoch erhoben Haupts durchgehen. Sondern Demut ist auch nicht eine kriecherische Haltung, sondern Demut ist der Mut, Gott bedingungslos in allem zu vertrauen. Durch alle Widerwärtigkeiten durch, sich beugen vor ihm und sagen, dir will ich vertrauen. Und wenn wir wieder eine Freundschaft mit Gott haben wollen, steht das eigentlich am Anfang. Oder Jakobus sagt, seid demütig, nicht hochmütig. Zu sagen, ich habe es selber im Griff und ich weiss, was mir gut tut, sondern demütig sagen, Gott, du weißt, was gut ist. Auch wenn ich mal schlecht dastehe, auch wenn andere mal schlecht schnurren über mich. Um das geht es nicht. Ich muss mich nicht selber rechtfertigen, sondern ich möchte dir vertrauen, vielleicht einmal mehr schweigen, als mich selber in ein gutes Licht stellen, sondern dir vertrauen. Weil Gott sagt, dem Hochmütigen widersteht er. Menschen, die, wie es der Jakobus eigentlich schon im Vorhergehenden gesagt hat, Menschen, die Macht missbrauchen, Menschen, die rücksichtslos überheblich sind, der Begriff Hybris, der hier im Griechischen steht, kann man sogar übersetzen, Grausamkeit. Also Menschen, die wirklich wüst tun. Menschen, die andere Menschen mit Füßen treten. Vielleicht denkst du jetzt, ja Frank, das ist jetzt definitiv nicht unser Problem. Das denke ich auch. Und gleich merke ich manchmal in meinem Leben, wie wir doch auch einen frommen Stolz entwickeln können. Ich glaube, die grössten Probleme unter uns Christen sind nicht das Rauchen oder die Rockmusik oder der Alkohol oder die unsauberen Filme oder sexuelle Verführungen. Das sind auch Kämpfe. Aber ich glaube, es ist vor allem das, die grösste Gefahr, ist, wo wir selber selbstgerecht und hochmütig werden und sagen, ich bin gar nicht so ein schlechter Christ. Hast du heute den wieder gesehen, der hat fast die halbe Predigt verschlafen? Ich habe wenigstens zuhören bis zum Schluss. Ich habe durchgehalten. Wir haben so viele Sachen, wo wir das Gefühl haben, aber ich bin dann schon noch ein bisschen besser. Oder du hast von denen wieder gehört. Das ist auch unglaublich. Ich glaube, das ist manchmal der Stolz, wo wir vielleicht als Christen vielleicht im Geheimen am Kämpfen sind. Oder wir sagen, ja, aber wir sind der Bibeltreuer. Wir sind jetzt im Heiligen Geist-Seminar dran und sagen, wir wollen quasi den richtigen Weg zeigen. Wir zeigen aber auch auf, wir sind nur ein Stückwerk. Wenn wir würden vorstellen und sagen, Leute, wir haben jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen, eigentlich müssten jetzt alle zu uns kommen, weil wir wissen, wie es geht. Das ist frommer Stolz. Stolz, wo wir uns überheben über andere. Und ich merke, wie schnell dass auch wir Christen da drinnen sind. Oder du schaust auf ein anderes Ehepaar und sagst, du, was die wieder für einen Puff haben miteinander. Und merkst gar nicht, wie vielleicht deine Ehe selber am Kranken ist. Oder mich auch über Kindererziehung spotten und sagen, du, hast du gesehen, die, der Anger, war wieder ein Riesengeschrei am Sonntagmorgen. Und wir sagen, ja, wir haben es mehr im Griff. Und wir überheben uns über andere. Statt zu sagen, du, ist das meine Verantwortung? Ich staune immer wieder über einen Mann in der Bibel, der in meinen Augen unglaubliche Demut hat gezeigt. Und das war der David. Er hat dem Saul aus dem Hof eigentlich alles zu lieb, was er konnte. Am Schluss ist er knapp einem Speer davongekommen und musste fliehen. Und er hatte zweimal die Möglichkeit, der Saul einfach kurz abzumurksen und zu sagen, so, ich kläre die Situation gerade. Aber in meinen Augen war er der, der Demut hatte und gesagt, ich muss mich nicht selber auf den Thron setzen. Auch wenn ich zwar der König bin, der eingesetzt wurde, ich überlasse es Gott. Gott ist der, der mich zum Ziel führt. Nicht ich muss für mich herstehen. Unglaubliche Demut, die ich in seinem Leben erlebe, die wahrscheinlich auch seiner Gehilfe nicht alle verstanden haben. Er sagt, jetzt hat die Chance, nimm sie die Hand, mach es selber. Er sagt, nein, ich überlasse Gott. Der Jakobus sagt im Vers 7 am Anfang, unterwerft euch nun Gott und nimmt eigentlich das noch einmal auf und sagt, Demut heisst uns Gott unterwerfen. Lass Gott sein. Übergib ihm Kontrolle in deinem Leben. Sag, du sollst meinen Alltag bestimmen. Du sollst mein Leben bestimmen. Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Nicht ich zuerst, sondern du zuerst. Was du willst. Und ich merke, solange dass noch etwas von dem da hier in unseren Herzen ist, solange dass irgendetwas von dieser Welt uns bestimmen will, haben wir nicht wirklich uns ganz Gott unterworfen. Und das ist ein Kampf hier. Aber die Frage immer, wem gebe ich mehr Futter? Lasse ich mich mehr von der Welt futtern oder lasse ich mich mehr von Gott futtern? Bin ich bereit, mir ganz Gott herzugeben? Und das lässt sich so einfach sagen. Und ich glaube, es ist eine tägliche Entscheidung. Es geht nicht darum, dass wir sagen, so, jetzt habe ich Jesus ins Leben aufgenommen, jetzt geht mein Leben fadengrad bergauf. Also bei mir ist es nicht so. Und ich merke, für mich ist das immer wieder, was der Jakobus hier heißt, unterwerft euch Gott. Eigentlich Bereitschaft, mich zu demütigen. Bist du bereit, zu einem demütigen Leben, dass Gott, wo Gott lässt, Herr sein? Wo schaust du auf andere Jachen? Wo kämpfst du für dein Recht, setzt dein Vertrauen auf dich selber? Wo darf Gott noch nicht ganz Gott in deinem Leben sein? Ich möchte mir die Frage immer wieder stellen, nicht nur heute Morgen, sondern immer wieder sagen, Gott, wo lasse ich dich in meinem Leben nicht Gott sein? Wo sind Sachen in meinem Herz, die mich von dir wegziehen? Und er geht nachher zu einem weiteren Punkt. Zurück zur Freundschaft mit Gott heisst, dem Teufel widerstehen. Ein Herz, das dem Teufel widersteht. Er schreibt, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen. Ich glaube, wichtig ist es uns immer wieder zu bewusst zu werden, hier kämpfen zwei Reiche. Ich habe es versucht, hier ein bisschen darzustellen. Da ist das Reich vom Teufel und da ist das Reich Gottes. Und die zwei Reiche kämpfen miteinander. Und wenn du einen vor dir hast, der vielleicht mal blöd vorbeikommt, und das gibt es, selbst unter Christen. Dann denke ich nicht zuerst gerade, leck, ist das ein Dummer? Und so weiter. Sondern denke, hey, jetzt fängt etwas an. Jetzt fängt Satan an zu kämpfen. Er will hier zwischen uns Streit, Missgunst und was auch immer reinbringen. Und ich merke, wir projizieren aufeinander und sagen, das ist jetzt also ein ganz eckiger Kerl. Das ist noch Liebeausdruck. Vielleicht gehen wir unseren Gedanken noch weiter. Statt zu entdecken, hier geht die Gewalt von Satan aus, die uns versucht, gegeneinander aufzureiben. Und ich glaube, wenn wir das wieder entdecken, wenn wir merken, hier sind zwei Welten, die miteinander streiten und der andere wird vielleicht gerade vom Teufel versucht, das so dürfen zu realisieren und nicht auf ihn zu schiessen, sondern zu sagen, Bruder, Schwester, wir müssen einen Weg finden, dass der Teufel uns hier jetzt nicht ein Bein stellt. Jesus selber hat dem Petrus gesagt, Matthäus 16, 23, viele kennen sicher die Stelle, sagt zum Petrus, geh hinter mich, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht auf das, was Gottes, sondern auf das, was der Menschen ist. Er sagt, Petrus, gang weg. Und er spricht ihn direkt mit Satan an. Vielleicht ist das nicht gut, wenn er das so macht. Also, das könnte den Konflikt eventuell noch verstärken. Aber bist du bewusst, hier will dich jemand vielleicht zu etwas verleiten. Vielleicht noch gut gemeint, aber du musst sagen, das kommt definitiv hier raus. Es ist etwas, was mir nicht gut tut. Was mir in meiner Beziehung zu Jesus letztendlich, in meiner Freundschaft zu Gott, letztendlich einen Schritt zurückbringt. Und dürfen zu reagieren und zu sagen, ich will dem widerstehen. Der Teufel will durcheinander bringen. Besonders Beziehungen. Er will zerstören und kaputt machen. Ich glaube, es ist wichtig, sich auch in diesem Zusammenhang sich das immer wieder bewusst zu sein und zu sagen, hier will einen kaputt machen. Er will Gemeinden kaputt machen, er will uns Begierden wecken, will zu Streit, Missgunst, Machtkämpfen führen. Oder was dazu steht. Ich kenne die Gedanken auch. Manchmal das Gefühl, ja, aber das wäre doch jetzt mein Recht. Und zu merken, hoppla, was passiert jetzt? Ich bin wieder in einem Denken, in dem ich vor allem von der Welt her denke und nicht von Gott her. Und ich weiss, Gott schenkt mir das, was ich brauche. Und das tut er auch. Interessant, der Paulus schreibt in 2. Korinther 2, 10 bis 11, wem ihr vergebt, dem vergebe ich auch. Wenn ich etwas zu vergeben hatte, dann hatte ich auch um euretwillen von Christus es längst getan. Denn wir kennen die Absichten Satans nur zu genau und wissen, wie er uns zu Fall bringen möchte. Aber das soll ihm nicht gelingen. Der Paulus, der widersteht und sagt, ich vergebe, was ist Unrecht passiert. Ich will das nicht mehr zwischen uns stehen. Denn der Satan will uns durcheinander bringen. Die Gruppe von Lieben, Scheitern, Leben, ihr müsst es fast selber erzählen, sie haben etwas von dem erlebt, was es heisst, zu vergeben. Und das ist einfach nicht hurtig husch manchmal gemacht, aber es ist ein Prozess, der Frieden einkehren lässt. Frieden zwischeneinander. Auch wenn das vielleicht in diesen Situationen noch viel schwieriger ist, als manchmal zwischen unseren Knatschs, die wir einfach so haben. Aber auch er sagt, ich habe vergeben, dass der Teufel hier kein Anrecht bekommt, mein Leben zu zerstören und uns zu Fall zu bringen. Wie können wir denn widerstehen? Jesus hat es uns eigentlich vorgemacht. Matthäus 4 lesen wir es an verschiedenen Stellen, wie Jesus immer wieder sagt, es steht geschrieben. Jesus war gefüllt von der Beziehung aus Gott. Er war gefüllt letztendlich auch vom Wort Gottes. Er ist zwar in dieser Welt war, aber vom Reich Gottes prägt. Und hat mit dem widerstanden und hat dem Teufel gesagt, schau hier, ist mit dem gefüllt gewesen, mit dem Wort, mit dem Guten. Ich würde nicht sagen, er hätte den Teufel abschiessen können, aber er hätte ihm widerstehen und sagen, du hast kein Anrecht in meinem Leben, hier etwas Falsches reinzubringen. Denn ist da auf dem Wort gegründet. Ich weiss, was in der Bibel steht. Ich weiss, was die Absicht von Gott ist. Und ich merke, das ist etwas Wichtiges in unserem Leben. Und ich merke, das kommt uns je länger, je mehr abhanden. Der Josu hat das, glaube ich, mal gesagt. Er hat gesagt, mal in einem Hauskreis haben. Wir Christen säckeln viel Blut durch die Welt, statt mit der Waffenrüstung angelegt zu sein, weil wir keine Ahnung mehr haben vom Wort Gottes. Und dann kommt der Teufel und wir sind einfach da. Viel Blut und sagen, okay, wir können nur noch davor reden. Statt zu sagen, nein, wir können widerstehen und sagen, es ist nicht richtig, es ist nicht das, was dein Wort sagt. Und der Teufel, wie es hier steht, muss fliehen. Und das ist ein Weg. Ein Weg, in dem ihn zu wachsen und zu sagen, Herr Jesus, präg du mich immer mehr mit deinem Wort, mit deinen Gedanken, damit die Welt, damit Satan mir nichts anhat. Damit nicht durch mich Unfrieden hineinkommt, weil ich mich von dem prägen und verführen lasse. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, die wir haben, immer mehr auch in dieser Freiheit, die wir haben, hineinzuwachsen. Das Beispiel ist mir in den Sinn gekommen. Wir haben alle gehört vom arabischen Frühling. Gaddafi ist gestürzt worden, man hat Freiheit bekommen. Aber die Freiheit ist nicht einfach so da. Sondern das braucht ein Umdenken. Man muss im Neuen, in dieser Freiheit leben können. Und wir merken, es ist absolut nicht Frieden, der Hunger. Aber man ist so stark in den alten Mustern, in den alten Gedanken. Und da muss Veränderung passieren, Stück für Stück. Und das ist auch bei uns Christen so. Christus hat uns die Freiheit geschenkt. Aber in die Freiheit müssen wir oft noch hineinwachsen und die Schritte immer wieder tun. Und das ist das, was der Jakobus hier sagt und deutlich macht und sagt, Leute, ihr seid zwar Christ, aber was unter euch läuft, gleich die Ende der Welt als Gottes Reich. Und darum lauft in die Freiheit rein, lasst euch immer mehr prägen und hier widersteht dem Teufel. Bist du bereit, dem Teufel in deinem Leben zu widerstehen? Vielleicht auch schon nur zu entdecken und sagen, hier will uns zwei jemanden auseinanderbringen. Das immer wieder sich bewusst zu machen und zu sagen, mal, das ist mir meine Freundschaft zu Gott weg. Ich will in seinem Wort wachsen und lernen, Satan zu widerstehen. Und etwas Schönes, was als nächstes er uns aufzeigt, ist, zurück zu einer Freundschaft mit Gott, durch ein sich Gott nahendes Herz. Ein Herz, das Sehnsucht hat, Gott nachzukommen. Er schreibt im Vers 8, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Und das können wir in dem, dass wir einfach Zeit verbringen mit ihm. Also wenn ihr ein junges, verliebtes Pärchen habt, dann fragt mal die, wie sie ihre Freundschaft pflegen. Und wenn ihr dort eine riesige Scheibe für deine Freundschaft mit Gott abschnittst, dann haben wir schon Haufen gelernt. Und das ist vor allem Zeit haben. Zeit haben füreinander. Und das merken wir im Ehealltag. Und das ist meistens mit Gott nicht anders. Das muss man sich rausnehmen. Die Freundschaft geht nicht einfach so weiter. Man kann sagen, okay, jetzt, sondern man muss arbeiten, dass die Zeit da ist. Dass wir uns immer wieder Gott nahe, dass wir uns Zeit nehmen mit anderen Menschen zusammen, sei es in Kleingruppen, sei es die Bibel zu studieren, sei es den Gottesdienst zu besuchen, mit Gott zu reden. Nicht nur am Morgen und Abend, vielleicht noch am Mittag und am Nacht, sondern immer. Ich habe ein Buch gelesen von einem, der gesagt hat, ich will jede Sekunde mit Gott am Reden sein. Und er hat das durchgezogen und hat Gewaltiges erlebt. So weit bin ich noch nicht ganz. Ich bin müde, aber das ist eine unglaubliche Herausforderung. Aber er sagt, ihr könnt zwei Gedanken auf das Mal haben. Und dann nutzt einen Gedanken, für den bei Gott zu haben. Und der andere braucht einfach für das dran zu sein, wo du dran bist. Und in dieser intime Beziehung mit Gott im Alltag zu stehen. Ich glaube, das ist ein Geheimnis und etwas Gewaltiges, aber es ist etwas, was uns nicht einfach so in die Wiege gelegt ist, sondern wir müssen kämpfen darum. Wenn wir Zeit mit Gott und seinem Wort verbringen, dann beschäftigen wir uns mit seinen Gedanken und er bewirkt den Frieden. Er löst Irritationen auf, er verbindet Schmerzen, bringt Verletzungen wieder zurecht. Besänftigt uns, an uns selber zu rächen. Ich habe gestern Abend mit meiner Frau einen schwierigen Satz diskutiert. Ich habe ihn nachher wieder rausgestrichen. Ich lese ihn nicht gleich, aber es ist extrem. Hat er irgendwo gefunden, wo es gestanden, Konflikte in deinem Leben stehen im direkten Verhältnis zur Zeit, die du mit Gott verbringst. Dann nachher mit der Susanne geredet und sagt, jetzt bin ich eine Stunde in Stille gsi und nachher kommen zwei Kinder und nachher haben wir den grössten Krach. Und du erzählst, wenn ich mit Gott habe, ich keinen Konflikt. denke, um das geht es nicht, aber zu merken, da, wo ich Beziehung habe mit Gott, da, wo ich immer in der Nähe bin, da wird sich in mir zuerst mal etwas verändern. Da werde ich mit meinen Kindern auch wieder aneinanderrösseln, ist klar. Aber ich glaube, es wird sich etwas anfangen verändern. Und nicht gedacht, es ist anders. Und das wünsche ich mir für mein Leben, für euer Leben, dass wir dort anfangen, aus der Nähe von Gott heraus zu leben. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal gebraucht habe, oder auch sicher im Erziehungskurs. Wir haben mal gelernt, so ein Stoppschild aufzuheben, wenn wir einen Konflikt haben in der Familie, dass irgendeins zum Kühlschrank rennt, Stoppschild nimmt und sagt Stopp. Und das heisst, jetzt müssen alle ins Gebet. Dann sind wir alle ins Gebet und dann war meistens das Problem schon gelöst. Einfach weil wir wieder auf einer ganz anderen Ebene miteinander geredet haben. Aber nicht zuletzt oder mit zu rechnen, Gott will uns helfen. Gott mit einzubeziehen in die Sachen und Gott zu nahe, einfach mit so einem Stoppschild zu arbeiten. Wir haben es nicht so lange gebraucht, ich glaube, es war ein- oder zweimal. Und nachher, aber es ist schade. Wir haben es eigentlich wie etwas genommen, aber aus dieser Beziehung mit Gott und sagen, aus der Nähe von Gott, naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Er wird euch helfen. Man vergleicht ja das Leben gerne mit einer Reise. Und für mich ist immer wieder die Frage, auch für mein persönliches Leben, ich möchte dir diese Frage auch mitgeben. Bist du auf dem Weg zu Gott oder bist du eher von ihm, auf dem Weg von ihm weg? Wo stehst du? Bist du bereit, Gottes Nähe zu suchen und die Freundschaft zu pflegen? Befindest du dich eben auf der Reise von Gott weg oder zu Gott her? Wie kannst du die Gemeinschaft noch intensivieren? Ich glaube, es sind Gedanken, die uns in eine Freundschaft führen wollen. Und nicht zuletzt, und das ist eigentlich fast der wichtigste Punkt, aber auch der herausforderndste, zurück zu einer Freundschaft mit Gott durch ein bußfertiges und bekennendes Herz. Und hier bringt es nochmal auf den Punkt. Ich habe gedacht, jetzt habe ich gemeint, ich kann eine schöne Predigt haben und sagen, Leute, Gnade über allem, das ist schon so. Aber hier geht es doch noch ein bisschen zu arbeiten, wenn er sagt, säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Fühlt euer Elend und trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Säubert die Hände, ihr Sünder. Auch hier ist wieder die Frage, Sünder, das sind nicht wir. Der Jakobus hat ganz klar Christen im Blick. Er redet von diesen Wankelmütigen, die eine Entscheidung getroffen haben, aber jetzt irgendwo hin und her wanken und immer noch von hier bestimmt sein und doch schon ganz Kind von Gott sein, aber in dieser Freundschaft nicht wirklich leben. Und dann sagt er, säubert eure Hände, reinigt das Herz. Das heisst, Bereitschaft, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Bereitschaft, mein Unrecht zu erkennen, zu bekennen und es nachher auch zu sein. Ich merke, mit unseren Sünden gehen wir oft so um, dass wir sagen, Herr Jesus, danke, hast du mir vergeben. Und ganz leise, danke, dass es nicht so schlimm ist, wenn ich es wieder mache. Statt zu sagen, Herr Jesus, es soll nicht mein Leben bestimmen. Säubert die Hände, sie sollen sauber werden und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Entscheidet euch für ein Leben ganz mit Gott, wo ihr euch von Gott her prägen wollt. Ich weiss, das ist nicht einfach. Ich lebe auch hier auf dieser Erde. Und ich bin nicht heiliger, nur weil ich Pastor bin. Und zu merken, da sind wir herausgefordert. Aber immer wieder an uns entscheiden, zu sagen, mal, Gott soll zu sagen haben. Und das, was er nachher bringt, ist, echte Buße kann nicht oberflächlich sein. Und vielleicht ist das manchmal schon das Problem, dass Buße bei uns zwar ein Lippenbekenntnis ist, so, ja, sollte ich vielleicht doch unter Umständen doch einen Fehler gemacht haben, dann würde es mir dann schon leid tun und dann würde ich dann um Vergebung bitten und ja, okay. Und nicht mehr echte Buße. Und das bringt jeder Jakobus auf den Punkt und sagt, Leute, wenn ihr erkennt habt, was ihr in eurem Herz euch mehr von der Welt bestimmen lasst, dann geht euch das ins Herz. Dann passiert etwas. etwas. Es muss nicht immer Tränen sein. Also nicht jetzt, dass die Männer heimgehen und sagen, wenn ich nicht Tränen habe in den Augen, dann ist die Buße nicht richtig. Um das geht es hier im Jakobus nicht. Aber er sagt, fühlt euer Elend und trauert und weint. Euer Lachen verwandelt sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Er sagt hier nicht, Christen laufen jetzt alle mit einem Latsch rum. Christi ist so mühsam und gängt in eine Bußhaltung und möglichst gebückt. Um das geht es im Paulus, Jakobus hier nicht. Sondern er sagt, wenn euch das nicht wirklich zu Herzen geht, dann wird sich nichts verändern. Darum überlegt euch, fühlt euer Elend und trauert. Vielleicht mal Trauer etwas loslassen und sagen, das soll mein Leben nicht mehr bestimmen. Bist du bereit zu echter Buße und Veränderung? Die Frage ist auch, erkennst du die Ernsthaftigkeit von Sünde in deinem Leben und die Wirkung auf dein Leben und das Leben von anderen? Wann hast du das letzte Mal über deine Sünde brüllt? Das ist das, was er nachher auch noch reinbringt im Vers 10, wenn er sagt, demütigt euch vor dem Herrn. Demütigung heisst wirklich zu erkennen, ich muss meinen Müll offenlegen. Und das braucht Mut, und das ist Demut. Nicht einfach drüber zu gehen. Nicht einfach all das, was falsch ist, irgendwo unter den Teppich wirst du sagen, ja, irgendwo klärt sich das schon und wächst Gras drüber. Sondern den Mut zu haben, es wirklich auf den Tisch zu bringen und zu sagen, jetzt bringe ich das mal in die Ordnung. Vielleicht mal mit jemandem zu reden. Vielleicht mal wirklich zu brüllen. Es ist kein Schande, Leute. Jakobus sagt, vielleicht braucht es. Mal über das zu brüllen, was in unserem Leben falsch läuft. Und er wird uns erheben. Erhöhen, steht hier. Wir dürfen versorgt sein von ihm. Wir dürfen uns von ihm getragen wissen. Wir dürfen wissen, er ist treu. Und wenn wir das erleben, dann wird das Auswirkungen haben in unserem Leben. Wenn wir in die Freundschaft mit Gott hineinkommen, durch die vier Schritte, dann wird das Letzte. Eigentlich habe ich mich gefragt, wieso dass wir diesen Text noch hier dazu genommen haben. Aber zurück zur Freundschaft mit Gott bewahrt unser Herz von falschem Richten. Der Jakobus redet hier noch einmal eigentlich die Sachen, die wir schon hatten miteinander. Gerade Anfangs Kapitel 3 von der Zunge, wo er schreibt, redet nichts Übles gegeneinander, Brüder. Wer gegen einen Bruder Übles redet, also gegen eine Schwester, oder seine Brüder richtet, redet Übles gegen das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu retten und zu verderben mag. Du aber, wer bist du, der du den Nächsten richtest? Eigentlich könnte man sagen, sagt, Leute, wenn ihr begriffen habt vorher, um was es geht, wenn ihr die Nähe zu Gott sucht, wenn es nicht mehr auf euch drauf ankommt, wenn ihr euch demütigt, wenn ihr parat seid, Buße tun und zu erschrecken über das, was falsch läuft in eurem Leben, dann könnt ihr nicht mehr richten. Es ist nicht mehr möglich. Wer total ehrlich ist mit sich selber und sich durch den Geist Gottes sein Unrecht aufzählen lässt, der hat keine Lust mehr, andere zu verurteilen. Und gleich passiert es immer wieder, dass wir andere mit Wort richten. Und eigentlich ist das die Vorliebe vom Teufel. Und ich frage mich manchmal, sind wir uns bewusst, dass wir zu Handlanger vom Teufel werden, wenn wir über andere richten? Ich merke, wir sind gestern beim Znachtgehockt und jemand hat gefragt, über was reden wir morgen? Und wir haben gerade, es ist gerade über gewisse Leute gegangen und es ist gerade, und ich habe nachher gesagt, morgen geht es ums Richten. Es ist gerade ganz ruhig geworden. Aber so schnell sind wir drin und wir werden Handlanger vom Teufel, weil er das will. Er sagt, richtet so viel aus der Welt. Das ist die Stimme der Welt. Das ist nicht die Stimme Gottes. Und wir versündigen uns da drin. Wie schnell urteilen wir? Es gibt so viele Sachen, Kleinigkeiten. Da sagst du, jetzt macht der schon wieder Ferien dort. Es muss ein Riesengeld kosten. Ja, ist das unsere Verantwortung, darüber zu richten? Oder hat sich schon einer wieder eine neue Kamera gekauft? Oder der Jörg kauft sich ein neues Auto? Das ist unglaublich. Vielleicht eines, das ein anderer auch schon lange will. Und wir machen uns zum Richter. Oder wir sagen, ja, wie sich der verhält. Das ist unglaublich. Wegen dem Auto. Ich habe jemanden erlebt, der hat sein Auto, ich weiß nicht, ob es ist nicht so schlimm beim Jörg, aber der hat den Merz gekauft. Das war sein Kindheitstraum. Er hat wirklich eine Stange Geld gekauft. Das hat niemand von der Gemeinde gewusst. Der ist immer früh genug gekommen, hat hinter ein Gebäude gefahren, ist nachher vorgelaufen, dass er niemandem zum Anstoss wird. Dann muss ich sagen, Leute, wo sind wir? Ich gönne doch dem sein Merz. Das war sein Kindheitstraum. Und er hatte Freude gehabt, aber die Gemeinde hat ihm eigentlich die Freude genommen. Er konnte nicht vor das Haus fahren. Ich glaube, es ist bis heute so. Muss mal den Benni fragen. Aber einfach, weil wir richten, weil wir den Richtgeist oft in uns innen haben. Und es ist nicht unsere Aufgabe, andere zu richten. Aber wir dürfen auf andere zugehen, andere mutigen, vielleicht andere ermahnen. Da, wo wir vielleicht in einen Bereich gehen, muss ich sagen, oh. Aber es geht nicht darum, dass wir einander hinterdurch abschlachten. Und das ist eigentlich das, wenn wir aus der Freundschaft mit Gott leben, dann ist das etwas, was es unserem Leben gar nicht mehr geben kann. Auch wenn wir selber merken, wie viel Barmherzigkeit dass wir erfahren haben, dass wir nicht über andere müssen herziehen. Einer nur ist Gesetzgeber und Richter, der rettet und zuhören kann. Es ist Gott sein Auftrag zu richten, nicht uns. Dann lassen wir ihn doch auch dort und machen uns nicht einen Stress daraus. Freundschaft mit Gott bewahrt dich vor dem Richten, vom schlechten Reden über andere. Ist das so? Wo haben andere vielleicht bei dir ein Minus vor der Klammer? So, dass wir das Positive gar nicht mehr sehen. Hast du Gnade und Freundschaft erlebt? Was oder wer kann dir helfen? Nähe zu Gott. Gnade, lass dir dabei helfen. Ich möchte euch zum Schluss noch ein Zitat von Henry Nouwen vorlesen. Das ist ein Theologe, der leider schon gestorben ist. Er schreibt, wie lange werde ich noch leben? Nur eines weiß ich, jeder Tag soll gut gelebt werden. Was für eine einfache Wahrheit. Dennoch ist sie wichtig. Habe ich jemandem zum Lächeln gebracht? Habe ich heilende Worte gebraucht? Habe ich meinen Ärger und meine Abneigung losgelassen? Habe ich vergeben? Habe ich geliebt? Das sind die wirklichen Fragen. Und ich merke, Henry Nouwen hat es so gelebt. Er war wirklich ein demütiger Mann und hat gesagt, ich will heute mein Leben leben. Ich will nicht einfach auf den Himmel warten und sagen, komm, bringen wir es hier, hinter uns, irgendwo können wir durch. Sondern er sagt, ich will hier ein Friedensstifter sein, der hier als Freund Gottes durch die Welt geht. Noch haben wir Zeit, uns zu versöhnen. Noch haben wir Zeit, heilende Worte zu sagen. Nicht erst im Grab. Ich hatte vor 2 Jahren eine Beerdigung, wo alle im Grab standen und mussten sagen, wir hätten eigentlich vorher eine Ordnung machen müssen. Es war nicht mehr Zeit. Man konnte sich nicht mehr versöhnen. Noch haben wir Zeit, Bitterkeit und Schmerz abzulegen. Noch haben wir Zeit, dankbar zu sein für das, was uns geschenkt ist. Noch haben wir Zeit, unser Leben ganz Gott herzugeben. Und wir werden nie perfekt sein. Aber wir dürfen uns auf einen Weg machen. Die Gemeinde sollen offen von der Liebe Gottes und nicht der Kühlschrank von der Herzen sein. Und das schaffen wir aus der Freundschaft mit ihm. Viele erleben unsere Gemeinde als offen von der Liebe und lasst uns das bewahren, indem wir wirklich nach dem Wort von Jakobus handeln. Ich habe euch so auf dem Blatt kurz zusammengefasst, was für mich die wichtigsten Punkte sind und mit anderen Stellen noch ergänzt. Bekennen von Sünden und Schuld und Pfad von Vergebung. Vielleicht musst du heute Morgen etwas in die Ordnung bringen. Dann komm mal zum Abendmahl und lass dich mit Gottes Gnade beschenken. Aber vielleicht heisst es nachher auch zu bekennen. Widersteh der Autorität von Jesus. und sag dich los von den Lügen vom Teufel. Und es bedeutet ersetzen und erneuern von den falschen Gedanken durch Gottes Wahrheit, durch die Kraft vom Heiligen Geist aus der Nähe zu ihm. Neues Denken, unser Herz mit dem füllen, was er uns anbietet. Unser Herz vor allem mit dem vollstopfen und merken, wie es unseren Alltag prägt. Und nicht zuletzt empfangen von Gott Kraft durch seinen Heiligen Geist und Freude daran. Wir werden nicht allein arbeiten, sondern wir brauchen die Kraft von Gottes Geist. Und das ist das, was uns Abendmahl oder zu einlädt und sagt, kommt. Kommt, meine Freunde. Jesus sagt, als er das Abendmahl gefeiert hat, als es Zeit war, mit den Feiern zu beginnen, setzte er sich mit den Aposteln zu Tisch. Er sagte, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Er hat sich gesehnt und gesagt, kommt. Und nach dem Kreuz, nach seinem Tod am Kreuz, ruft er uns wieder zu und sagt, ich bin für euch ein Kreuz gestanden. Gnade ist da, Gnade ist da. Ihr dürft kommen, wie ihr seid. Aber ich sage immer, er möchte, dass wir nicht so gehen, wie wir sie kommen. Sondern, dass wir Sachen zurücklassen können. Ich sage, Herr Jesus, das ist mir bewusst worden, das möchte ich heute loslassen. Und Jesus hat das Brot genommen, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es den Jüngern mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das, um euch an mich zu erinnern. Er gibt das Brot und sagt, erinnert euch an mich. Ich bin euch vorausgegangen. Lebt nach dem, wie ich gelebt habe. Lasst euch von mir als Vorbild vorausgehen und nachher nicht zuletzt durch den Heiligen Geist auch helfen dabei. Ebenso nahm er, nachdem sie gegessen hatten, einen Becher mit Wein und gab ihn den Jüngern mit den Worten, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut, das für euch vergossen wird. Ihr seid versiegelt, ihr habt ein neues Leben. Ihr dürft euch dem gewiss sein. Das ist ein Geschenk. Auch heute dürfen zum Abendmahl zu kommen und zu sagen, auch wenn Sachen in meinem Leben noch nicht in Ordnung waren. Und das sind sie bei jedem von uns. Dürfen zu kommen und zu sagen, für das ist Jesus ins Kreuz gegangen. Und vielleicht darf ich heute einen Schritt weiterkommen. Wir wollen ja im Anschluss des Abendmahls während dem Lobpreis, ist die Zeit, auch hinten nachher dürfen, vielleicht mit jemandem ins Gespräch zu kommen. Vielleicht auch mit jemandem rauszugehen, wo du merkst, mit dem muss ich noch etwas in die Ordnung tun. Da habe ich vielleicht gefehlt. Der Henry Nauen sagt, heute ist noch Zeit zu tun. Mach es. Und warte nicht, schieb es nicht auf die lange Bank. Sondern tu es. Denn Jesus hat uns dazu erlöst, damit unser Leben sich verändern darf. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, danke, dass du für uns auf die Erde bist gekommen. Dass du für uns ins Kreuz gegangen bist, für uns alle Schuld gedreht hast. Und du schenkst uns ein neues Leben. Ein Leben, wo wir immer mehr dürfen, in deiner Freiheit innen leben. Und der Jakobus fordert mich raus mit dem, was er heute Morgen oder in seinem Brief sagt, den wir heute Morgen gehört haben. Schritt wieder in eine Freundschaft mit dir. Und das ist wirklich ein Stück Arbeit. Und trotzdem möchte ich nicht, dass mein Leben irgendwo auf der Strecke bleibt. Dass ich zwar irgendwo guter Christ bin, aber nicht wirklich ein Freund von dir, der Frieden und Freude in die Welt hineinträgt. Und schenke, dass unser Leben immer mehr darf von dir prägt sein. Dass du uns immer mehr kannst ganz haben. Schenkt, dass wir uns immer mehr parat sind, an uns zu sterben. Dass wir uns nicht so wichtig nehmen. Danke, dass du uns hilfst dabei. Und auch wenn wir miteinander das Abendmahl feiern, uns so einfach aufzeigst, wo das vielleicht für uns heute etwas dran ist, in die Ordnung zu tun. Amen. Ich möchte Helfer bitten, vorzukommen.